Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, du mit dabei bist, wo immer du uns hörst, Sie uns hören. Und ja, Alexander, es ist Zeit, wieder über Politik zu reden.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Und auch ich freue mich natürlich, wir wollen heute unsere Visionenreihe fortsetzen. Und wir haben ja ganz viel über Europa gesprochen auf dieser Schiene in dieser Staffel. Wir haben natürlich immer die Europawahl am 9. Juni im Blick gehabt. Aber heute wollen wir uns sozusagen von den konkreten politischen Fragestellungen auch dieses Wahlkampfes lösen und wirklich mal wieder auf die visionäre Ebene gehen. Das heißt, wie ist sozusagen die langfristige Perspektive Europas? Wie ist die Zukunft der europäischen Idee? Wo sind die Gefahren, die Herausforderungen? Wie können wir sie möglicherweise bestehen? Jenseits, wie gesagt, der aktuellen Tagespolitik. So haben wir angefangen. Auf dieser Schiene. Dann sind wir zwischenzeitlich ein bisschen mehr in die Tagespolitik gegangen. Das war ja auch kurz vor der Wahl. Und jetzt wollen wir sozusagen den Faden wieder aufnehmen. Und dafür haben wir heute vor allen Dingen einen ganz besonderen Gast. Unser Gast hat an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main, der Universität Bremen, dem Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn, dem Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und der University of Berkeley in Kalifornien geforscht und gelehrt. Er war außerdem Gastprofessor an den Universitäten von Haifa in Israel und Ottawa in Kanada. Er war Stipendiat, Humboldt-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft und hat auch ein Stipendium der Volkswagen-Stiftung. Also ich darf sagen, mit einem gewissen bewundernden Neidfaktor, also so viel habe ich natürlich akademisch niemals zusammensammeln können. Das ist eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere. Heute ist er Inhaber des Lehrstuhls für europäische und internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und hat ganz viele Bücher und Artikel zum Thema Europa und den europäischen Visionen verfasst. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jürgen Nayer.
Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ist mir ein großes Vergnügen, hier heute dabei zu sein, mit Ihnen über Europa zu reden, Visionen, Ideen, spannende Fragen, alles. Ich freue mich auf das Gespräch.
Dann lassen Sie uns doch, lieber Herr Nayer, gleich mit etwas einsteigen, womit wir, das lege ich jetzt mal offen, schon im Vorgespräch ein bisschen zu tun hatten. Unsere letzte Folge war ja mit dem Kollegen Sven Simon, der auf der einen Seite ja als unser Listenführer auch fürs Europäische Parlament angetreten ist, aber natürlich von Haus aus die gleiche Profession hatte wie ich oder hat als Professor für Europarecht. Und das kann ja nicht ausbleiben, dass das natürlich neben der politischen auch eine klar juristische Perspektive hatte. Heute reden wir nicht mit einem Europarechtler, sondern mit einem Politikwissenschaftler, der sich mit Europa intensiv beschäftigt hat. Lieber Herr Nayer, schildern Sie uns doch mal aus Ihrer Wahrnehmung, weil Sie auch ganz viel mit juristischen Kolleginnen und Kollegen zu tun haben. Was dürfen wir erwarten? Was ist so der entscheidende Unterschied in der politikwissenschaftlichen im Vergleich zu der juristischen Perspektive auf Europa?
Ja, Politologen sind natürlich sehr unterschiedlich, da gibt's alles Mögliche. Ich versuche meinen Studierenden eigentlich immer zu sagen, der große Unterschied zwischen einem rechtswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Zugriff zum Verständnis Europas, den kann man am besten über die Grundstruktur Europas betrachten. Europa aus juristischer Perspektive ist im Kern ein normativer Raum von Rechtsordnungen, die miteinander in Verbindung stehen, mehr oder weniger kohärent sind. Als Politologe hat man immer irgendwo auch diese Frage der Organisation von staatlicher Gewalt im Hintergrund. Und wenn man das beides zusammenfügt, dann versteht man eigentlich Europa als etwas ganz eigenes Besonderes. Es hat so die Rechtsordnung von der Struktur her importiert aus dem Nationalstaat, hierarchisch, und es hat die Gewaltordnung, die Durchsetzungsordnung aus dem internationalen System importiert. Und das beides zusammen macht Europa aus. Weiler, einer ihrer rechtlichen, juristischen Kollegen, hat das mal den europäischen Dualismus genannt. Und ich glaube, wenn man das beides zusammendenkt, diese Unmöglichkeit, in Europa Recht zu erzwingen, Recht wirklich als Kooperationsrecht zu verstehen, die Rechtsdurchsetzung immer im Bewusstsein zu haben, dass sie letztlich von dem entgegenkommenden Bereitschaft der Mitgliedstaaten und damit der Gesellschaften abhängig ist. Und dass damit die ganze Art, wie regiert wird, eine unentrinnbar gesellschaftliche Fundierung hat. Das, glaube ich, ist das, was ein Politologe hinzufügen kann. Also die gesellschaftliche Fundierung vermittelt über die mitgliedstaatlichen Exekutiven, die eigene Souveränitätsansprüche haben, in denen das Nationale aufgehoben ist. Das ist, glaube ich, was man Europa nicht rauskriegen kann, nie rauskriegen wird. Europa ist nicht nur Rechtsordnung, es ist auch Rechtsordnung, aber es ist halt eben auch diese ganz eigene Form von politischer Organisiertheit, Staatlichkeit, Demokratie, die in den Mitgliedstaaten verankert ist.
Ist das historisch etwas Neues oder gab es solche Konstruktionen irgendwo schon mal?
Also in dieser Art der Zusammenfügung ist das, glaube ich, historisch einzigartig. Ich kenne keinen weiteren Fall politischer Ordnung, weder in Europa, historisch über die Zeit betrachtet oder jenseits Europas, der damit vergleichbar wäre. Ich glaube, es ist ein einzigartiges Experiment, was wir haben. Und die Einzigartigkeit ist darin, dass das Recht aufgrund dieser eigentümlichen politischen Struktur eigentlich immer so anspruchsvoll und gut geschrieben sein muss, dass es auch wirklich auf die entgegenkommende Bereitschaft der Mitgliedstaaten stößt. Denn wenn die anfangen, sich zu sträuben, dann wird es schwierig mit der Rechtsdurchsetzung. Und damit ist in Europa der Idee nach so eine Qualität von Rechtsetzung eingebaut. Es muss gut sein, sonst funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich einzigartig.
Ja, und was für eine Herausforderung entsteht, wenn sich einzelne Mitgliedstaaten sträuben, das erleben wir beispielsweise gerade, wenn ich mal an Ungarn oder unter der letzten Regierung auch noch an Polen denke, haben wir gleich gesehen, in was für Probleme wir rennen. Diese Einzigartigkeit der Europäischen Union, die Sie beschreiben, warum wir Europa ja auch als ein Musterbeispiel für das Visionäre in dieser Staffel ausgewählt haben, mal jenseits der Frage, dass wir auch Europawahl hatten. Das ist ja etwas, was wir Europarechtler auch immer sehr gerne hervorheben. Wir haben dann dafür solche Begriffe wie Supranationalität und dergleichen erfunden und sind eigentlich stolz darauf, dass wir so ein einzigartiges System haben kreieren können. Wahrscheinlich ist das auf der einen Seite die große Leistung auch der Europäischen Union, aber auf der anderen Seite, wie das ja meistens bei großen Leistungen und Erfolgen ist, schlummert da möglicherweise auch der Keim eines möglichen Misserfolgs, oder?
Naja, also ich glaube auch, dass die Juristen eine ganz, ganz große Leistung im Aufbau Europas gemacht haben. Also die 60er, 70er Jahre, die Zeiten der großen, entscheidenden Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Das ist wirklich großartig. Das sind große Leistungen gewesen. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass das Recht als Steuerungsinstrument an gewisse Grenzen stößt. Es kann manches und manches kann es nicht. Es kann wunderbar in einer wertemäßig harmonischen Gesellschaft kann es gemeinsame Regelungen formulieren. In der alten europäischen Gemeinschaft der 6, der 9, der 12, der 15. Das lief alles wunderbar gut, da war das Recht wunderbar gut geeignet. Heute, glaube ich, stößt es an seine Grenzen, indem sich immer weiter ausdifferenzieren in Europa, indem wir sehr unterschiedliche Verständnisse dessen vorfinden, was das Gute und Richtige ist. Was heißt es eigentlich, gute Politik zu machen? Was heißt es, eine gute Regelung in diesem oder jenem Bereich zu machen? Und das ist heute oftmals nicht mehr diskursiv so leicht zu klären. Es stößt an grundlegende Verständnisse von, ja, Narrative ist ein Begriff, der da häufig verwandt wird. Es steht die Befürchtung im Raum, dass wir in unterschiedlichen Teilen Europas sowohl sozial als auch geografisch miteinander nur noch sehr schwer vereinbare Narrative, Erzählungen dessen haben, was ist Demokratie, was ist Gesellschaft, wozu eigentlich Europa. Und diese große Herausforderung, da glaube ich, das Recht auf sich allein gelassen wäre überfordert. Hier ist die Politik dringend gefordert. Und für die Europäische Union steht die Herausforderung damit auf der Tagesordnung, wie sie Recht und Politik, glaube ich, eine neue Balance findet.
Jetzt heißt unser Podcast ja auch in der Tat nicht Lass uns über Recht reden oder über Juristerei, so sehr ich der Versuchung natürlich erliegen könnte, sondern Lass uns über Politik reden. Also dann lassen Sie uns doch an dieser Dimension oder lassen Sie uns bei diesem Thema mal bleiben. Sie haben so schön davon gesprochen, eine wertemäßig harmonische Gemeinschaft. Und das ist ja auch das, was wir in der Diskussion ganz oft beschwören, die gemeinsamen europäischen Werte, die wir ja mittlerweile sogar verschriftlicht haben. Jetzt gerade auch, wenn wir zum Beispiel über die Frage der Abwehr des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine reden, das ist ja auch etwas, wo wir sagen, ist die Ukraine Teil dieser Wertegemeinschaft, verteidigt sie diese Werte gerade mit gegen ein russisches Regime, das eindeutig von anderen Werten ausgeht. Haben wir dieses gemeinsame Werteverständnis noch oder erodiert es möglicherweise gerade? Und was sind die Entwicklungen, was sind die treibenden gesellschaftlichen Kräfte an dieser Stelle?
Ja, Also ich glaube, eine wichtige Spaltung läuft hier in Bezug auf die Interpretation dessen, was eigentlich Demokratie ist. Ja, wir stehen alle hinter Demokratie, und wenn ich durch Polen oder Ungarn fahre, da würde auch jeder sagen, natürlich sind wir Demokraten. Es ist aber ein anderes Verständnis dessen, was Demokratie eigentlich beinhaltet. In unserem alten EU-Verständnis, würde ich mal sagen, dem EU-Verständnis der EU 9, 12, 15, ist Demokratie im Kern ein Prozess des Findens von Gemeinsamkeit, des Abwägens, des Ausgleichens. Und das geht relativ leicht, weil wir ein ähnliches Verständnis von dem hatten, was gut und richtig ist. Es ist der Diskurs, die Verständigung. Wenn ich in weiten Teilen Osteuropa ähnliche Fragen stellen würde, dann würden die zwar auch alle sagen, ja, wir sind Demokraten, aber wir sind bewusst illiberale Demokraten. Wir wollen eine illiberale Form von Demokratie haben, und in dieser illiberalen Form ist das argumentativ-diskursive Verständnis relativ runtergefahren und das majoritäre Verständnis sehr viel höher gefahren. Da wird eher gesagt, es gibt in vielen Fragen einfach keine Grundkonsense. Beispielsweise in der Frage der Identität Europas, in der Frage der Religion, in der Frage der Kultur, in der Frage von nationaler Identität. Da ist man nicht kosmopolitisch. Da ist man nicht europäisch, man ist Ungar, man ist Pole, man ist das oder jenes. Und diese partikulare Identität gilt als ein ganz wichtiges Moment zur Selbstvergewisserung. Und das steht auch nicht zur Disposition. Und da haben wir, glaube ich, ein grundlegendes Problem in der politischen Kommunikation in Europa über diese sehr unterschiedlichen Verständnisse von Gesellschaft, von Politik, von Gutem und Richtigen, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Denn da sind auch ist auch die alte Mehrheits-EU nur begrenzt kompromissfähig. Eine illiberale Demokratie ist für uns keine Option. Und da haben wir ein Problem.
Und dazu bekennt sich ja jemand wie Viktor Orban auch ganz offen, von dem ja dieser Begriff auch stammt, die illiberale Demokratie. Kann es sein, dass sich da beide Seiten irgendwie aufeinander zubewegen müssen? Also, dass wir vielleicht etwas mehr Verständnis für diese partikularen Identitäten entwickeln müssen, aber natürlich umgekehrt, ja, auch klar machen müssen, dass wir jedenfalls ab einer gewissen Grenze Illiberalität nicht mehr als Bestandteil der europäischen Demokratie akzeptieren können. Ich muss doch immer an einen Spruch denken, der bei uns in der CDU sehr gebräuchlich ist. Ich glaube, Helmut Kohl hat ihn mal aufgebracht, der immer so schön sagte, Deutschland ist unser Vaterland und Europa ist unsere Zukunft. Wir fügen da meistens noch hinzu, Hessen oder welche Region auch immer ist unsere Heimat. Da steckt ja schon dieser Versuch drin, in diesem Wort das zum Ausdruck zu bringen, nach dem Motto, ihr sollt in diesem Fall jetzt eure Identität als Deutsche nicht aufgeben. Und trotzdem sollt ihr euch als Europäer bekennen, weil das die Zukunft ist. So haben wir versucht, immer das auf den Punkt zu bringen. Jetzt weiß ich, das überzeugt auch in Deutschland nicht auf Anhieb jeden. Aber ist das vielleicht trotzdem eine mögliche oder die richtige Herangehensweise? Oder wie kann man diese beiden Pole ansonsten so zusammenbringen, dass da etwas Fruchtbares daraus entstehen kann?
Riesengroße Frage. Ich sehe das Dilemma ganz ähnlich wie Sie. Ich glaube, dass Demokratie nicht funktioniert, ohne dass wir alle mehr oder weniger miteinander ins Gespräch geraten. Und das heißt, dass wir auch mit denen reden, die ganz anders denken als wir. Wir brauchen nicht nur unter uns reden, wenn wir die gleiche Meinung haben. Da macht das Gespräch keinen Sinn. Das Gespräch macht dann Sinn, wenn wir mit denen reden, die ganz anders denken. Da ist das Gespräch notwendig und wichtig. Gleichzeitig aber, wie können wir Grundlagen unseres normativen Denkens zur Disposition stellen? Wie können wir grundlegend zur Disposition stellen, dass Menschen alle grundsätzlich gleich sind, die gleiche Würde, das gleiche Recht auf Anerkennung und Respekt haben. Wie können wir das zur Disposition stellen? Wie können wir zur Disposition stellen, dass wir eine offene, aufgeklärte, dynamische, mobile Gesellschaft haben wollen? Das ist so die Schwierigkeit. Einerseits, wir brauchen den Diskurs, ja. Andererseits, wir können grundlegende Werte nicht zur Disposition stellen. Und damit die Frage, worüber können wir dann eigentlich miteinander reden? Das ist ein schwieriger Spagat. Die Geschichtswissenschaft, die Historie ist da sehr skeptisch, was solche grundlegenden Konflikte angeht. Ich hoffe, wir tun das besser. Den Königsweg kann ich da auch nicht beschreiben oder beschreiten. In meinen Erfahrungen jetzt im Rahmen von dem aktuellen Europawahlkampf und Gesprächen, die ich immer wieder in Ostdeutschland führe, scheint aber eins ganz, ganz wichtig zu sein. A, wir müssen das Gespräch führen. B, es gibt Grenzen des Gespräches. Und C, wir dürfen es auf keinen Fall aus einer paternalistischen, besserwisserischen Perspektive führen. Wenn irgendwas wirklich auf ganz großes Unwohlsein stößt, auf sofortige Ablehnung stößt, dann ist es, in das Gespräch reinzugehen mit der Idee, ich erzähle euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Ich bringe euch jetzt die Demokratie mal bei. Das geht gar nicht. Das beendet jedes Gespräch sofort.
Ja, müssen wir uns wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle an die eigene Nase fassen, wie wir Diskussionen führen, ganz bestimmt. Obwohl ich schon auch ehrlicherweise zugebe, ja, wenn so meine persönlichen Grenzen in so einem Gespräch überschritten werden, dann fällt es mir auch schwer, nicht irgendwie apodiktisch zu werden. Dazwischen die Linie, die richtige zu finden, ist wahrscheinlich unglaublich schwer. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, wir haben da einen gewissen Konflikt, ich sag mal, zwischen Ost und West, also wenn man so will, zwischen dem alten Europa und eben demjenigen Teil, der nach 1989 aus der kommunistischen Herrschaftssphäre quasi rübergewechselt ist in die Sphäre der Europäischen Union. Aber eigentlich sehen wir diese gesellschaftlichen Konflikte doch auch mittlerweile innerhalb des alten Europa. Ich meine, wir sehen die Verwerfungen ja auch in Deutschland, wir sehen sie ganz massiv in Frankreich oder in Italien. Also sind wir vielleicht am Ende doch gar nicht so weit voneinander entfernt, wenngleich vielleicht so gemeinsam auf einem schlechten Weg?
Politische Ordnung geraten eigentlich immer dann in oder haben sozusagen das ein hohes Potenzial, in große Konflikte reinzugeraten, wenn sie in rasanten Modernisierungsprozessen sind. Und das haben wir derzeit in Europa auch. Also wenn wir uns die großen Konflikte in der Geschichte angucken, das ging immer Hand in Hand mit großen Modernisierungsprozessen im Sozialen, im Ökonomischen, im Intellektuellen. Und heute haben wir natürlich auch einen gigantischen Modernisierungsprozess. Also die ganze Globalisierung hat was mit der Digitalisierung zu tun. Ohne die wäre das gar nicht gegangen. Die Digitalisierung geht eigentlich schon 20, 30 Jahre locker zurück. Das geht rasant weiter. Das produziert viele Gewinner und viele Verlierer. Wir bilden derzeit unsere Studierenden alle daran aus, mit künstlicher Intelligenz ihre Hausarbeiten zu schreiben. Die werden in Zukunft fantastische Dinger schreiben, werden über Fähigkeiten verfügen, die weit von dem abweichen, weit über das hinausgehen, was viele andere in dieser Gesellschaft können. Das ist einerseits gut für die Studierende, aber das führt natürlich auch zu weiteren Fragmentierungsprozessen in der Gesellschaft. Und ich glaube, es scheint mir so zu sein, dass wir in weiten Teilen der Gesellschaft, das ist jetzt nicht nur Ost-West, das ist auch zwischen gut ausgebildet, schlecht ausgebildet, zwischen Land und Peripherie, dass wir hier ein Auseinanderdriften der empfundenen Lebenswelten haben. Dass die Lebenswelten, der einen ist die Lebenswelt der Symbolanalytiker, der Intellektuellen, der digital-technologisch aufgepimpten. Wir auf der anderen Seite diejenigen, die dazukommen, sagen, um Gottes Willen, was passiert da eigentlich? Wie kommen wir da noch mit? Wie können wir das verstehen? Was haben wir für eine Chance in dieser Gesellschaft? Wenn wir uns Zahlen angucken, wie die soziale Zerklüftung auseinandergeht, die Mittelschicht ist stabil, das ist gar nicht das Problem. Aber die Ränder oben und unten, die fransen aus. Und das betrifft dann auch sozusagen diejenigen, die an den Rändern sind, die anfangen Angst zu bekommen um zukünftige Abstiege, die möglicherweise auf sie zukommen, weil sie mit dieser rasanten Modernisierung nicht mithalten können. Insofern ja, es ist nicht nur ein Ost-West-Problem, es ist in unseren Gesellschaften tief drin. Und wenn wir uns die Zustimmungsraten anschauen für Rechtspopulisten in Schweden, in Frankreich, in Italien. Das ist ja tief im Westen, in den liberalen Niederlanden. Überall da greift das tief rein. Und ich glaube, das ist auch unzureichend als rechts versus links beschrieben. Es scheint mir eher sowas zu sein, wir haben so ein Lager der, bei uns in den Politikwissenschaften wird das unterschieden zwischen den grünen Alternativliberalen, da gehören SPD, CDU, Grüne und so weiter, das gehört da alles mit dazu. Und wir haben die traditionell autoritär-nationalen und das haben wir rechts und links am Spektrum. Und das scheint mir die neue große Spaltung zu sein, die fast alle europäischen Gesellschaften durchzieht.
Das heißt, wir müssten eigentlich diese grundlegenden sozialen Konflikte adressieren, wenn wir in irgendeiner Form da wieder zu einem gemeinsamen Narrativ finden wollen. Also wenn Sie sagen, die Mittelschicht ist stabil, ist das ja auf jeden Fall schon mal eine gute Grundbotschaft, weil das, glaube ich, die Basis ist von allem. Aber wir müssten also Mechanismen entwickeln, um quasi diese Ränder wieder mehr zusammenzubringen oder näher an die Mittelschicht heranzuführen.
Ja, und das ist nicht nur eine ökonomische Frage. Die ökonomischen Zahlen sehen zwar auch nicht wirklich gut aus, wenn ich mir die Ränder anschaue. Es gibt diese berühmten Piketty-Zahlen, die zeigen, dass der Anteil der 10% Bestverdiensten heute in Europa auf dem Niveau ist von 1940. In den USA geht es sogar bis auf die 1920er Jahre zurück, wenn man die Zahlen vergleicht. Aber es ist nicht nur das Ökonomische mit 10%, 15%, 20% ökonomisch Marginalisierten. Das muss die Stabilität einer Gesellschaft nicht notwendigerweise gleich destabilisieren. Was wir halt auch haben, ist diese Befürchtung darüber, dass eine Kultur der Intellektualität, Kosmopolität, europäischen Orientiertheit, dass diese Kultur sich immer weiter entfernt von der peripheren ländlichen Kultur und dass die Sprachfähigkeit zwischen den Bereichen von Gesellschaft nicht mehr gut funktioniert. Wenn man hört den Spruch von Lügenpresse beispielsweise. Damit ist gar nicht unbedingt gemeint, dass in der Presse gelogen wird. Es ist eigentlich eher damit gemeint, da wird ein Problembewusstsein über drängende gesellschaftliche Probleme abgebildet, was nicht das Eigentliche ist. Was nicht das ist, was viele von diesen Menschen auf dem Schirm haben. Die haben das Gefühl, diese Modernisierungsverlierer, nenne ich sie mal, oder Modernisierungsverlierer in spe, dass ihre Themen, ihre Befürchtungen gar nicht auf die Agenda kommen. Weil es sind die Modernisierungsgewinner, die Zeitschriften machen und die Zeitschriften schreiben und die Medien machen und die Medien schreiben. Da ist es schwer ranzukommen, da muss man rankommen. Es gibt so einen berühmten Soziologen, Wilfredo Pareto, der hat mal gesagt, die Geschichte ist der Friedhof der Aristokraten. Und damit hat er gemeint, dass die Modernisierungsgewinner eigentlich fast nie historisch bereit sind, ihre gesellschaftlichen Lieblingsprojekte, also das liberale, offene, Zugewandte, das sein zu lassen und dass sie damit sozusagen, selbst wenn sie in Krisenzeiten dieses Narrativ weiter formulieren, davon nicht runtergehen, den Protest immer weiter damit implizit fördern und es damit die Zerklüftung der Gesellschaft so weit geht, bis irgendwann dieses Elitenprojekt sich nicht mehr halten lässt. Dafür müssen wir aufpassen. Das darf natürlich nicht passieren.
Aber es ist interessant, dass Sie das sozusagen im, wie soll ich das ausdrücken, im weltanschaulich-geistigen Bereich verorten, also das Hauptproblem. Das Ökonomische mag auch existieren, aber ließe sich ja eigentlich ganz einfach mit Geld lösen, wobei ich jetzt gerade aus meinem derzeitigen Amt heraus sagen muss, Dinge mit Geld zu lösen, wird in den nächsten Jahren auch nicht mehr so einfach sein wie in den letzten 10 Jahren, aber das nur am Rande. Aber das wäre etwas, das könnte man noch mit den normalen politischen Werkzeugen in den Griff bekommen. Da muss man halt über eine Veränderung, was weiß ich, der Verteilungsmechanismen oder so reden. Und am Ende könnte man ja vielleicht sogar die ökonomisch wohlhabende Schicht davon überzeugen, dass in ihrem eigenen Interesse ist, eben nicht zu viele ökonomische Verlierer am anderen Ende zu haben. Also das erscheint mir alles machbar. In die Köpfe reinzukommen, also sozusagen in diese geistigen Welten, das kommt mir unglaublich viel schwieriger vor. Und es würde ja auch bedeuten, nehmen wir mal jetzt, was Sie so als diese weltoffen, liberale Grundströmung bezeichnet haben, es würde ja doch bedeuten, dass wir daran Abstriche machen und auch sozusagen in der ideellen Beschreibung der Situation auf diejenigen zugehen müssten, die einem, ja, vielleicht so betrachtet vormodernistischen Verständnis von Gesellschaft und Kultur anhängen.
Ja, völlig richtig. Das, glaube ich, ist eine der ganz großen Herausforderungen. Wir brauchen ein liberales Gegenangebot zu der illiberalen Idee der Nation. Die illiberale Idee der Nation, der Identität und Kultur, die bietet ein Lösungsmodell für das eben benannte Problem an. Wenn wir das nicht wollen und wenn die Mehrheitsparteien nicht sozusagen eine Light-Version davon in ihre politische Programmatik aufnehmen wollen, dann brauchen sie eine kluge Alternative. Und diese kluge Alternative zu dem nationalen, kulturalistisch-identitären Angebot als Reaktion auf die Krise der Modernisierung, der Modernisierungsverlierer, das gibt es bisher derzeit noch, sagen wir mal, nicht in einem Ausmaß, was als von weiten Teilen der Gesellschaft überzeugend empfunden wird. Wir haben natürlich Europa. Und gerade deswegen betonen wir heute Europa so sehr. Wir sagen, das ist doch ein tolles Versprechen. Schaut doch mal, Freiheit, Freizügigkeit, Liberalität, alles, was ihr wollt. Hier ist doch für jeden was drin. Das ist doch die beste Gesellschaft, die wir jemals in Europa hatten, die wir heute haben, die mit dem europäischen Modell verbunden ist. Aber irgendwie scheint diese Erzählung nicht wirklich zu greifen. Sie scheint von vielen nicht als überzeugend empfunden zu werden. Und die Frage ist, was können wir an neuen Ideen entwickeln, was wir diesem anderen traditionell autoritären Nationalmodell, was wir dem als attraktive Idee für die Modernisierungsverlierer anbieten können? Was haben wir da im Topf? Und da müssen wir irgendwas liefern.
Das würde ich natürlich gerne versuchen, noch ein bisschen weiter zu vertiefen. Wir wollen ja versuchen, eben auch, wir wollen Visionen entwickeln. Wir wollen ja schauen, wo könnte zumindest so ein Fingerzeig sein auf den Weg, den wir weiter beschreiten. Also wenn wir die liberale Idee unseres vielfältigen Europas aufrechterhalten wollen, ich meine, das ist ja die Grundlage der europäischen Idee schlechthin, aber gleichzeitig mehr Rücksicht nehmen müssen auf Traditionen, partikulare Identitäten, auf eben sozusagen unser kulturelles Erbe, das sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte tradiert hat und sich auch in den einzelnen europäischen Nationen unterschiedlich tradiert hat. Gibt es eine Möglichkeit, das zusammenzubringen? Also ein Angebot an die Menschen zu sagen, ja, deswegen komme ich auf diesen Satz von Helmut Kohl, ne, mit Vaterland und Europa als Zukunft, eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen sogar, wir wollen partikulare Identität nicht in Frage stellen. Es soll jeder seine Identität behalten, sich auf der Basis dieser Identität, aber dann eben in einem liberalen Gesamtkonstrukt Europa frei entfalten können. Ist es möglich, so ein Narrativ aufzubauen? Wir können jetzt zumindest mal versuchen, so zwei, drei Blöcke einzuschlagen, die wir dann weiterentwickeln können.
Ja, ja, es gibt schon Vorbilder und es gibt Modelle, wie solche Narrative gebaut werden. Es gibt ein ganz tolles Buch von Benedict Anderson, das heißt Die vorgestellte Gemeinschaft. Und da beschreibt er da drin in diesem Buch, wie die Idee der Nation, der nationalen Gemeinschaft, wie die historisch eigentlich etabliert wurde. Und er beschreibt, dass sie ein politisches Projekt war, was von den Staaten in Regierung vorangetrieben wurde, um Zusammenhalt zu schaffen, um Zusammenhalt zu generieren. Die Nation ist nicht vom Himmel gefallen, die Nation wurde gemacht. Dafür aber braucht es einen Ort, an dem der politische Diskurs über gesellschaftliche Konflikte geführt wird. Und das ist nicht die Assemblée Nationale und das ist nicht der Bundestag und das ist nicht das House of Commons. Das muss meiner Ansicht nach das Europäische Parlament sein. Wenn wir eine überzeugende europäische Vision haben, dann müssen wir den Ort, an dem über die gesellschaftlichen Probleme, Herausforderungen, Konflikte, Chancen, Visionen, über all das gesprochen wird, den müssen wir in das Europäische Parlament reinbekommen. Dafür aber brauchen wir, glaube ich, ein anderes europäisches Parlament, als es heute der Fall ist. Heute ist es so, Parlamentarier kommen über die nationalen Listen ins Europäische Parlament und sprechen im Europäischen Parlament im Kern zu ihrer nationalen Öffentlichkeit, ihren nationalen Parteien, für denen sie wieder aufgestellt werden wollen. Was wir nicht haben, ist einer, ja, wie soll man sagen, der neue Souverän. Der Souverän konstituiert sich klassisch im nationalen Parlament. Wir brauchen einen europäischen Souverän, der sich im Europäischen Parlament konstituiert. Dafür aber bräuchte es ein europäisches Parlament, was Selbstbefassungsrechte hat, was in seiner politischen Agenda nicht von den Mitgliedstaaten in einen Rahmen reingefercht wird. Wir bräuchten ein Recht auf der Einnahmeseite über den Haushalt zu entscheiden. Wir bräuchten eine sehr viel potentere Institution, eigentlich damit die in der Lage wäre, diese Funktion zu erfüllen. Wenn wir das nicht machen, bleiben wir in der Situation, die Europäische Union ist diejenige, die über die vier Grundfreiheiten den Modernisierungsverlierern die ökonomischen Schmerzen zufügt. Und der Nationalstaat ist dann der, der mit der Sozialpolitik kommt und das Pflaster draufklebt. Das ist das beste Rezept zur Diskreditierung Europas und zur Förderung von Nationalismus. Da, glaube ich, müssen wir raus.
Das ist jetzt eine sehr spannende Diskussion. Ich muss mich jetzt davor hüten, jetzt wieder ins Rechtliche abdriften zu lassen. Aber das ist natürlich etwas, was wir ja im Europarecht auch schon vielfach diskutiert haben. Damit habe ich mich, glaube ich, über viele Seiten in meiner Habilitationsschrift beschäftigt. Weil diese Vorschläge liegen ja seit langem auf dem Tisch und in der Tat kann man ja mit guten Gründen vertreten, dass beispielsweise das Initiativmonopol der Kommission einfach ein Relikt aus alten Zeiten ist, das heute nicht mehr zeitgemäß ist. Aber oder das Haushaltsrecht des Europäischen Parlaments, mir fallen da ganz viele Dinge ein. Aber ich will die Grundfrage stellen. Und jetzt werde ich auch eminent politisch. Denn wenn ich mir gerade vorstelle, wir hätten ein europäisches Parlament, wie Sie es beschreiben, jetzt erstmal von den Befugnissen her, dass beispielsweise auch mit eigenen europäischen Einnahmerechten eine europäische Sozialpolitik betreiben könnte. Ich sehe schon die Debatte vor mir, gerade auch in Deutschland. Das heißt also, jetzt wird's noch bunter. Jetzt kommen hier die ganzen Südländer, ohne jetzt zu diskriminieren, willkürlich rausgegriffen, Spanier, Italiener, Griechen, bestimmen darüber sozusagen, wie sie unser schönes Geld aus Deutschland abkassieren wollen, um es dann auch nach Möglichkeit schwerpunktmäßig in ihren Ländern, ja, weil dort sind ja die sozialen Verwerfungen noch größer, um es dort zu verteilen. Ist da nicht die Gefahr, dass wir antieuropäische Stimmungen eher noch mehr befördern, weil Leute das Gefühl haben, ich sage es jetzt mal ganz platt, jetzt werden wir von diesem Europa auch noch ausgeplündert.
Ja, das glaube ich ist in der Tat eine Gefahr. Aber ich befürchte auch, dass eine Notwendigkeit ist, dass wir die manifesten Konflikte aus den Mitgliedstaaten raus und in die Europäische Union reinnehmen, um der Europäischen Union gleichzeitig die Chance zu geben, eine neue europaweite Lösung für die Probleme formulieren zu können. Sie haben natürlich völlig recht, wenn wir redistributiv, also Umverteilungsfragen von Reich zu Arm, wenn wir die ins Europäische Parlament reinziehen, dann wird es ein sehr viel konfliktiveres Europa, noch als es heute der Fall ist. Es wird lauter werden, es wird härter zugehen, all das sehe ich auch. Ich glaube auch, dass diese Konfliktivität die notwendige Bedingung ist, um zu einem gemeinsamen europäischen Deal dann kommen zu können. Wenn wir einen europäischen und nicht nationale Deals haben wollen, dann sehe ich nicht, wie man da anders vorbeikommen kann. Der Anfang der Demokratie und der politischen Beilegung tiefer sozialer Konflikte ist immer die harte Auseinandersetzung. Die kommt zuerst. Ohne die wird das, glaube ich, nicht gehen. Ich mag an diese Zeit auch nicht denken, durch die man da durch muss. Aber ich befürchte, man wird durch sie durch müssen, wenn man die Europäische Union so neu erfinden möchte, dass sie in der Lage ist, mit den großen Konflikten, die wir haben, umzugehen. Wenn wir das nicht tun, bleibt es halt so, wie es jetzt ist. Aber dann ist die Gefahr, dass die Europäische Union, naja, sie wird nicht kollabieren, das wird nicht passieren. Sie wird einen langsamen Relevanzverlust erleiden. Ich meine, wir sehen bereits jetzt, dass die großen neuen Themen alle, Finanzpolitik, Sozialpolitik, Geldpolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, die werden alle im Rahmen der Unionsmethode, also im Intergouvernementalen, außerhalb der bestehenden europäischen Institutionen eigentlich bearbeitet. Faktisch haben wir einen schleichenden Relevanzverlust bereits der Europäischen Union und eine Verlagerung in, ja, internationale Kooperationsmechanismen zwischen den Mitgliedstaaten wieder. Das ist ein Rückfall in die Zwischenkriegszeit auf der institutionellen Ebene.
Mhm. Sie haben das, wo wir durch müssen, auch in einer Ihrer Veröffentlichungen mal als Zwischenland bezeichnet. Aber wir wollen ja den Blick auf das richten, was dahinter liegt, die Vision. Also Sie sagen quasi ein neuer europäischer Deal. Jetzt sind wir schon beim New Deal. Das ist auch terminologisch, werden wir jetzt schon sehr anspruchsvoll. Also ein neuer europäischer Deal als Vision. Aber braucht es dafür nicht auch eine europäische Öffentlichkeit? Müssen wir dafür nicht dann unsere politischen Diskussionen auch grenzüberschreitend führen, dass wir eben auch wirklich dann als Deutsche mit Franzosen, mit Italienern, mit Niederländern irgendwie ins Gespräch kommen müssen über die politischen Zielsetzungen, gerade eben dieses Europa? Und wie können wir das schaffen?
Ja, ich glaube, das ist auch, da haben Sie völlig recht, das sind zwei miteinander eng verkoppelte Phänomene. Wir haben eigentlich gar nicht die Legitimationsgrundlagen für umverteilende Politik auf der europäischen Ebene, ohne einen europaweiten politischen Diskurs über diese Themen haben zu können. Umverteilende Fragen sind auf der Legitimationsebene extrem voraussetzungsreich. Jemandem an das Geld zu gehen, ist das Zweitschlimmste, was man machen kann, nach der Freiheit, die man ihr wegnehmen kann. So, das ist, ja, da haben Sie, das ist ein grundlegendes Problem. Und das Dilemma kann man eigentlich so auf den Punkt bringen, der Anfang der Demokratie ist letztlich immer undemokratisch. Man kann keine Demokratie auf der Basis der Demokratie gründen, sondern wir müssen aus einer vordemokratischen Struktur, die wir jetzt haben, mit fragmentierten demokratischen Prozessen in den Mitgliedstaaten hin zu einer europäischen demokratischen Struktur kommen. Wie kann das aber auf demokratischem Weg eigentlich gehen, wenn wir gar nicht den europaweiten Diskurs haben, der das legitimieren und tragen könnte? Schwierig. Zugeben, sehr schwierig. Ich glaube, hier braucht es einen großen, mutigen Schritt, der vielleicht nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen gleichzeitig mitnimmt. Vielleicht wäre der Kern eines derzeitigen Schrittes eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich, wo zumindest relativ enge zivilgesellschaftliche Beziehungen, Diskursstrukturen vorhanden sind. Vielleicht könnte man es auf dem Weg anfangen. Also Kollege Christian Kallis spricht immer von den Pioniergruppen. Hier müssen einzelne Mitgliedstaaten müssen auf diesem Weg nach vorne gehen. Das haben wir in vielen europäischen Politiken in der Vergangenheit gemacht. Und vielleicht wäre das auch für einen derartigen Schritt auf der Basis eines grundlegenden, tiefen Vertrauens zweier Gesellschaften ineinander, vielleicht wäre es auf so einem Weg sukzessive machbar.
Ja, wir haben dieses Konzept ja unter dem Aspekt Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten oder Zwiebel-Europa oder gibt es ja noch viele andere Ausdrücke dafür, auch schon oft diskutiert. Und ja, wahrscheinlich kann man auch wirklich nicht erwarten, dass da 27 Mitgliedstaaten alle geschlossen sich auf denselben Weg machen. Also auch das, bilden sich bei mir natürlich auch schon die juristischen Mechanismen ab, wie man sowas einrichten kann, das ist auch alles machbar. Aber bleiben wir ruhig bei Deutschland und Frankreich. Ich meine, die beiden Staaten haben mit ihrer Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt den Grundstein für diese europäische Einigung gelegt. Und sicherlich ist ohne diese beiden Staaten auch ein Fortgang der europäischen Einigung gar nicht vorstellbar. Aber gleichzeitig ist ja auch die Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich durchaus problembehaftet. Wir sind ja doch sehr unterschiedliche Gesellschaften. Also gerade Deutschland und Frankreich, ne, der Zentralstaat mit seiner langen, langen nationalstaatlichen Tradition. Auf der anderen Seite hier unser föderalistisches Gebilde mit seinem mehrfach gebrochenen Nationalbewusstsein. Dort gerade im sozialpolitischen Bereich ein verhältnismäßig paternalistisches Staatsverständnis. Hier bei uns das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Dort im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik das Bewusstsein natürlich einer starken, unabhängigen, selbstbewussten Nation. Hier eine Nation, die eigentlich natürlich durch ihre Geschichte erklärbar sich lieber kleiner machen möchte, als sie tatsächlich ist. Also wir haben da eigentlich ganz, ganz viele kulturelle Unterschiede zu überwinden und natürlich nicht zuletzt den sprachlichen Unterschied, wenn ich dran denke, und ich bin ja selber leider keine Ausnahme, wie wenig Deutsche wirklich gut Französisch sprechen und umgekehrt. Also da müssen wir, glaube ich, bei den Graswurzeln anfangen, oder?
Ja, das ist mit Sicherheit kein einfacher Weg, und ich meine, die deutsch-französische Aussöhnung ist, glaube ich, fantastisch, historisch, großartig, kann man wirklich absolut stolz drauf sein, was da in den Dekaden nach 45 passiert ist. Aber Sie haben völlig recht, der Weg, den großen nächsten Schritt zu gehen, in der Tat nationale Souveränitäten und Kompetenzen und grundlegende Rechte an eine gemeinsame Körperschaft abzutreten. Also ich meine, dieser Schritt beispielsweise einem europäischen Parlament ein Recht zu geben, über die Einnahmeseite zu entscheiden, das würde ja tief, massiv, wissen Sie als Finanzminister am allerbesten, wie tief das eingreifen würde. Das wäre eine fundamentale Veränderung der politischen Ordnung dieser beiden Staaten. Ja, zugegeben. Die Frage ist natürlich, ob man das möchte. Ich meine, wie sind die großen Integrationsfortschritte der Europäischen Union in der Vergangenheit entstanden? Es gibt da den Begriff bei uns in der Politikwissenschaft des Failing Forward. Also sozusagen aus den Krisen und aus dem Versagen fällt die Europäische Union nach vorne in einen besseren Zustand, indem man sich dann zusammenrauft und sagt, okay, wir müssen den nächsten Schritt machen. Und vielleicht ist es so, dass die wachsende Konfliktivität in der internationalen Politik von außen diesen Druck auf die Europäische Union ausübt, dass es trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller so offensichtlich erscheinenden Unmöglichkeiten gleichwohl möglich gemacht werden wird. China ist noch lange nicht am Ende seines Wachstumspfades, noch lange nicht. Die USA entwickeln sich offensichtlich immer weiter zu einem kulturell-politischen Raum, der irgendwie anders tickt als wir. Die Welt insgesamt wird konfliktiver und umstrittener. Und vielleicht bringt das ein bisschen was an zusätzlicher Motivation rein. Aber was, glaube ich, auch sicher ist, wir können nicht erwarten, dass solche grundlegenden Veränderungen von politischen Strukturen, die über Jahrhunderte gewachsen sind, innerhalb von ein, zwei, drei Dekaden sich verändern. Ich meine, die einheitliche europäische Akte, die irgendwie ein bisschen Schub gegeben hat in Integration, die ist gerade erst 40 Jahre? 40 Jahre ist die erst her. So, also sozusagen, wir stehen eigentlich noch am Anfang eines längeren historischen Prozesses, und ich glaube, bevor man zu frustriert auf das Ganze draufschaut, ob der Langsamkeit des Entwicklungsweges, sollten wir uns auch dessen gewiss sein, Nationen und politische Ordnung werden nicht von heute auf morgen geschaffen, insbesondere dann nicht, wenn es auf friedvollem Weg gehen soll. Frankreich ist nicht friedlich entstanden, Deutschland ist nicht friedlich entstanden, Italien ist nicht friedlich entstanden. Wir wollen, dass Europa friedlich entsteht. Und dann müssen wir, glaube ich, auch mit Zeitperspektiven und Horizonten rechnen, die mehr als ein, zwei, drei Dekaden umfassen. Mühselig, langsam, dickes Brett, dranbohren, dranbleiben, weiterarbeiten. Wir sind mittendrin im Prozess, würde ich sagen.
Ja, und gerade diese langfristige Perspektive ist natürlich in einer Demokratie, die ihrer Natur nach in Wahlperioden zerhackt ist, gar nicht so einfach zu vermitteln. Aber die europäische Gemeinschaft ist ja auch damals aus einer tiefen Krise, nämlich aus dem Zweiten Weltkrieg heraus entstanden und war im Prinzip ein wechselseitiges Angebot. Für Deutschland natürlich der Weg, aus der Isolation wieder herauszukommen, beispielsweise mit der Gemeinschaft, mit der Vergemeinschaftung der kriegswichtigen Kohle- und Stahlindustrie. Aber der entscheidende Clou, den Leute wie Monet und Schumann natürlich auch eingebracht haben, war zu sagen, ja, aber wir stellen eben nicht nur die deutsche Rüstungsindustrie, also die potenzielle Schwerindustrie unter internationale Kontrolle, sondern wir bringen alle unsere Schwerindustrien ein und machen ein gemeinschaftliches Regime. Das machte die Sache ja eigentlich wirklich attraktiv. Und vielleicht ist ja wirklich die gegenwärtige unsichere Lage in der Welt, der Druck von außen, den Sie beschrieben haben, von China, von Russland, von einem Amerika, wo wir nicht genau wissen, inwieweit wir in Zukunft noch darauf zählen können, wird ja uns der November ja noch den einen oder anderen Aufschluss geben und die Zeit danach. Vielleicht bringt das tatsächlich Europa wieder zusammen und das Bewusstsein hervor, sich auf einen neuen Deal einzulassen. Aber in jedem Falle, glaube ich, ist es etwas, was uns eine gewisse Gelassenheit vermitteln sollte, wenn Sie aus der historischen Betrachtung, und Sie sind ja auch sehr, sehr viel geschichtswissenschaftlich unterwegs, sagt, es braucht halt auch einfach seine Zeit. Also Leute, seid nicht zu ungeduldig.
Schwierig zu akzeptieren für uns, die wir alle nur eine begrenzte Lebensspanne haben und gerne im Rahmen der nächsten Jahre, der nächsten, eventuell gar der nächsten Legislaturperiode große Erfolge vorzeigen wollen würden. Aber ja, es ist, wir müssen wahrscheinlich akzeptieren, dass das nicht von heute auf morgen sein wird. Aber entscheidend ist letztlich dann, wenn wir so denken, dass die Richtung stimmt. Dass die Richtung stimmt, dass wir Thema Vision, die Vision nicht aus dem Auge verlieren, den Glauben an die Vision nicht verlieren, den Glauben an das Projekt nicht verlieren. Im Kern steckt da alles drin, was, glaube ich, in der politischen Theorie, in der Rechtstheorie, in der Gesellschaftstheorie als gut und richtig empfunden wird. Es geht um Offenheit, es geht um Freiheit, es geht um Liberalität, es geht um Perspektive, Zukunft. Das steckt alles drin. Und weil alles drin steckt, glaube ich, wird es auch weiter bestehen, trotz aller Krisen. Krisen sind nur Schwierigkeiten und Herausforderungen unterwegs. Aber die Richtung stimmt und ich glaube es, wir sind auf einem guten Weg weiter.
So soll doch auch das Wesen von Visionen sein. Sie sollen positiv sein, es gibt auch negative, aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Sie sollen positiv sein und sie sind ihrem Wesen nach langfristig angelegt.
Und für mich kam gerade eine totale Erleichterung, als diese Langfristigkeit mir deutlich wurde. Weil so beim Zuhören habe ich echt gedacht, das überfordert. Definitiv, dass, wenn jetzt das irgendwie kurzfristig gedacht werden soll und angedacht werden soll, dann zerreißt es uns und gar keine Chance, normale Menschen mitzunehmen. Und ich dachte zwischendurch immer mit, wir kriegen es ja nicht mal in Deutschland hin. Also wenn ich jetzt an die Integration Ost und West und unterschiedliche Demokratiebilder oder so denke, auch Problematik der, wie verteilen wir gerecht, dass wir es nicht mal in Deutschland hinbekommen, wie soll denn das schnell irgendwie auf europäischer Ebene gehen? Deswegen, so zum Abschluss, mir ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil die Vision mich total überzeugt, aber eben mit dem Zusatz, Leute, entspannt euch, das ist nichts, was mal eben in 10 Jahren passiert, sondern das ist dann wirklich eine langfristige Vision. Und das Justieren, ihr Politiker, dass wir dann das Ziel nicht aus den Augen verlieren, das ist euer Job.
Und wir wissen, dass wir immer nur ein Steinchen oder vielleicht ein paar Steinchen dem Mosaik hinzufügen können, aber wir können nicht erwarten, dass wir es sozusagen in 1 oder 2 oder 3 Legislaturperioden fertig bauen.
Und es braucht aber auf der politisch höchsten Ebene dann auch über die ganze Zeit diese Visionäre, die das nicht nur verstehen, sondern auch wollen und auch diese Geduld haben, über die eigenen Wahlperioden hinweg so etwas zu steuern.
Aber vielleicht tragen wir ja mit diesem Podcast ein bisschen dazu bei, solche Visionäre heranzubilden.
Schönes Schlusswort.
Wir bedanken uns ganz herzlich, lieber Naya, für diese spannende Diskussion. Wir hoffen, es hat Ihnen und euch auch gut gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir sagen, lass uns über Politik reden.
Und wir wünschen bis dahin, wie immer, eine gute Zeit.
Besten Dank für das Gespräch.